Danke. Also im Hintergrund sehen Sie schon mal das neue KDE, das KDE 2.0, das wahrscheinlich Release Dates, werden wir immer gefragt am Stand, also sage ich es jetzt gleich, im September rauskommen soll. Wir haben die ersten zwei Beta-Phasen hinter uns, haben jetzt demnächst in Norwegen ein Hacker-Treffen, also auf irgendeiner Blockhütte mit ISDN-Anschluss wird nochmal ordentlich Bugs gefixt. Da gibt es Beta 3, folgen soll Beta 4 als Release-Candidate und dann hoffentlich im September die Final Release. Der Plan ist, dass wir dann CarOffice zusammen mit KDE releasen, also KDE 2.0 und CarOffice 1.0 sollen gleichzeitig rauskommen. So, jetzt möchte ich mit dem Vortrag beginnen. Ich benutze dazu auch gleich CarOffice, um den Vortrag zu machen, obwohl ich mit der Maus hier irgendwie nicht zurechtkomme. Moment. So, jetzt haben wir es. Das ist also der CarPresenter. Mit dem habe ich den Vortrag gestaltet. Das ist das Präsentationstool von CarOffice. Will ich gleich mal näher drauf eingehen. Werde ich jetzt aber vorher erstmal benutzen. So, also. CarOffice ist ein Open-Source-Office-Paket für den KDE-Desktop. Wobei man das Office-Paket natürlich auch außerhalb von KDE laufen lassen kann. Aber mit KDE macht es halt besonders viel Sinn, weil, wie ich noch näher erklären werde, ist es sehr gut in den Desktop integriert, was Look and Feel und Bedienung angeht. Öfters werde ich noch gefragt, was ist KDE? Ich dachte eigentlich, dass ich mir diesen Part sparen könnte, aber die Leute fragen dann immer, seid ihr eine Firma oder wie versucht ihr euren Markteinteil zu vergrößern oder dergleichen Dinge mehr? Und deshalb möchte ich gleich noch am Anfang sagen, weder KDE noch CarOffice ist irgendeine Firma. Es ist also ein reines Projekt von freiwilligen Mitarbeitern, die ihre Freizeit investieren, um da ein Desktop- und ein Office-Paket zu basteln. Und wenn man da solche Fragen stellt wie, wo seht ihr euren Markt im Soho-Markt oder wollt ihr an Banken verkaufen oder wollt ihr 50% Marktanteile erobern oder versucht ihr Microsoft den Geldhahn abzudrehen, das ist alles überhaupt nicht Ziel und Sinn der Sache. Wir machen das, weil es uns Spaß macht und Marktanteile und dergleichen Dinge kann man bei Open-Source-Projekten nicht anwenden. Es kommt darauf an, gute Technologie zu machen, dass man hinterher sagt, wow, da habe ich was rausgefunden, das habe ich geleistet und darum geht es, um den Spaßfaktor. Und ich denke, das ist ganz wichtig, deshalb sage ich es jetzt gleich am Anfang, dass man bei Open Source nicht vergisst, worum es eben geht. Es geht nicht um diesen typischen Business-Kram, Marktanteile, Geld, Kapital, irgendwelche Start-up-Firmen an die Börse zu bringen. Es geht eben darum, dass die Entwickler Spaß haben. Wenn die Entwickler keinen Spaß mehr haben, dann gehen sie in ihrer Freizeit ins Kino und hacken keinen Code mehr und dann ist Open Source am Ende. Was hat also KDE geleistet? Es ist ein Open Source Desktop für Unix-Systeme. Erinnern wir uns mal an die alten Zeiten, als CDE der Stand der Technik war. Da hat jeder geglaubt, Desktops unter Unix wären so gut wie tot. Wir haben mittlerweile eine einfache Bedienbarkeit erlangt. Also ich glaube, wer sich mit macOS oder mit dem Windows auskennt, sollte auch mit KDE bestens zurechtkommen. Ich vermisse sogar manchmal einige Features, wenn ich in der Windows arbeiten muss, durch ein Alt-F2 irgendwie schnell was starten. So ein paar kleine Gimmicks haben wir, die ich woanders gar nicht finden kann. Ein einheitliches Look and Feel. Wenn man sich noch erinnert, hatte man irgendwie so ein AWT, da ging die Scrollbar mit der mittleren Maustaste, woanders ging sie mit der linken Maustaste und man wusste gar nicht, wie und wo man klicken sollte. Einige Line-Edits funktionierten nur, wenn der Cursor gerade drin war, anderen war das völlig egal. Und da haben wir genau einiges geleistet. Es gibt auch kein Rumfummel an den Config-Files mehr. Früher musste man Linux-Experte sein, wenn man ganze FVVM-Config-Files per Hand und aus dem Kopf editieren konnte. Das Ziel von KDE und natürlich auch von CarOffice ist es, der User muss keinerlei Config-File mit der Hand editieren. Also irgendwie Texteditor öffnen und da irgendwelche Sachen reinschreiben, ist nicht erlaubt. Wenn sowas eine Applikation macht, sehen wir das als Bug an. Dann muss es also eine Oberfläche geben, wo man draufklicken kann. Es gibt natürlich zu KDE außer CarOffice noch eine Menge Applikationen, wenn Sie sich die ganzen Pakete anschauen, da gibt es von Bildbearbeitungen über eben Office-ähnliche Produkte bis hin zu Netzwerkgeschichten, Personal Web Server, Mail-Clients, alles, was man so ziemlich braucht. Ich möchte auch hier nicht vergessen, nochmal an die hunderten freiwilligen Helfer zu erinnern, die eben an KDE mitarbeiten. Das sind nicht nur die Leute, die hier vorne auf dem Podium stehen und große Vorträge halten, sondern es sind eben vornehmlich die Leute, die nachts bis 5 Uhr sich die Nacht um die Ohren schlagen und da die Tastatur beklimpern. Nicht zu vergessen auch unser Übersetzungsteam. Die leisten ganz hervorragende Arbeit, will ich nachher nochmal drüber erzählen. Also CarOffice und KDE ist in mehr Sprachen übersetzt, glaube ich, mittlerweile als Microsoft, Windows und macOS zusammen. Und dann gibt es natürlich noch die juristische Dimension. Also ich habe natürlich gesagt, weder KDE noch CarOffice sind eine Firma. Was ist es dann? Es ist zum einen natürlich ein Open-Source-Projekt, aber es gibt aus rechtlichen Gründen auch einen Verein, das ist der KDE e.V., ein gemeinnütziger Verein. aus Steuergründen. Das heißt, wenn man irgendwas spenden möchte, können wir auch eine dementsprechende Quittung ausstellen. Das macht sich finanztechnisch ganz gut. Und dann gibt es noch die KDE Free Qt Foundation. Es gab ja so einige Diskussionen um die Lizenz und was passiert, wenn Trolltech irgendwann keine Lust mehr hätte, die Qt frei wegzugeben. Und da gibt es eben diese Stiftung, in der KDE Sitze hat und Trolltech Sitze hat, und die stellt sicher, dass für alle Ewigkeiten Qt unter einer freien Open-Source-Lizenz zur Verfügung steht. Also da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, dass das jemals nicht mehr der Fall sein könnte. Diese Stiftung wacht darüber und wird das sicherstellen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. CoreOffice, wie gesagt, ist ein freies Office-Paket. Das heißt, der Source-Code ist verfügbar. Wer Interesse hat, kann sich bei cvs.kde.org die Sachen per CVS runterladen. Und auch mit CVS ab, können Sie auf unserer Webpage gucken, wie das funktioniert, und können das durchkompilieren. Muss allerdings warnen, CoreOffice ist ziemlich groß. Ich glaube, mittlerweile sind das so 500.000 Zeilen. Alles, was wir offiziell KDE nennen, sind, glaube ich, 2,2 Millionen, haben wir gestern Abend hochgerechnet. Also hat Ihr Compiler schon einiges zu tun, wenn Sie so die komplette Distribution von KDE durchrechnen lassen wollen. Jeder darf mitentwickeln. Das ist auch so ein interessanter Punkt. Microsoft hat halt viele Leute, die unter strengen Vorgaben an dem Office-Paket rumbasteln. Und dann gibt es da so ein paar Fritzen, die irgendwie unabhängig voneinander auf die Tastatur klimpern und rauskommen sollen, eine Office-Suite. Und die Frage ist, wie kann das funktionieren? Und ich denke, ein ganz wichtiger Grundsatz ist bei uns, der es macht, entscheidet, wie es geht. Das heißt, es gibt keine großen Entscheidungen, wo Leute Management-Treffen machen und sagen, okay, also unser Word-Prozessor ist jetzt frame-basiert und irgendwie nicht irgendwas anderes. Es nützt ja nichts. Wie kann ich an dem Entwickler sagen, der es als Hobbyzeit macht, okay, in deiner Freizeit hast du jetzt Frames zu entwickeln und nichts anderes. Da sagt er, ich glaube, euch geht es nicht mehr ganz gut. Und deshalb gilt eben dieses, wer es macht, entscheidet. Und das hat bisher eben ganz hervorragend funktioniert. Es fallen natürlich überhaupt keine Lizenzgebühren an. Sie können das Office-Paket so oft installieren, wo Sie wollen, benutzen mit so vielen Usern, wie Sie wollen. Ist natürlich vollkommen kostenfrei. Es werden aber auch einige Entwickler bezahlt. Das heißt, die arbeiten bei Distributionen. Zum Beiße bei Mantrake haben wir einen. Auch andere Leute bei SUSE malen Icons. Also ich will jetzt nicht alle aufzählen. Alle wichtigen Linux-Player haben also in irgendeiner Form mittlerweile schon dazu beigetragen. Aber der größte Teil der Arbeit wird immer noch getragen von Leuten, die eben in ihrer Freizeit programmieren. CoreOffice ist ein Teilprojekt von KDE. Das ist eigentlich nicht sonderlich erstaunlich. Es ist ursprünglich hervorgegangen aus KDE-Entwicklern. Dieser Core-Safe-Modus nervt mich. Und wie gesagt, wird KDE 2.0 eben CoreOffice enthalten. Die Einsatzgebiete. Also ich habe zwar eben gesagt, man sollte nicht über solche Sachen reden, aber vielleicht kann ich ja mal etwas davon zurücktreten und sagen, also ich würde es trotzdem im Soho-Markt sehen, also Small Office, Home Office, so in richtig großen Institutionen fehlt zurzeit noch ein bisschen was, aber ich glaube, für den täglichen Büroeinsatz ist die 1.0 Release deutlich geeignet. Ich werde nachher noch auf die einzelnen Features eingehen und dann können Sie überlegen, ob das genug sein wird für Ihre Anwendung. Einen 100%igen Ersatz für Microsoft Office werden wir in dem ersten Versuch nicht schaffen können, aber ich glaube, wenn wir die wichtigsten Funktionen drin haben, langt das erstmal vollkommen. Die esoterischen benutzen sowieso fast wenige bis keine. Mal eine kleine Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. 1997 habe ich damit angefangen, weil ich eigentlich mal wissen wollte, wie eine Tabellenkalkulation funktioniert und eine Idee hatte für einen Algorithmus. Den habe ich dann mal implementiert und dann sollten ja noch Bilder rein und Formeln sollten rein. Da dachte ich mir, naja, warum nicht gleich eine Komponententheorie dazu machen? Man ist ja so etwas größenwahnsinnig, wenn man vor dem Computer sitzt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Habe ich nur ganz privat, ganz alleine gemacht und dann hatten wir das erste große KDE-Treffen. Da lief das auf einem Rechner und ich habe es einmal so gezeigt, einfach so, um zu sagen, weil ich da mal gerade gebastelt hatte. Und der war so völlig baff und nacheinander war also die halbe KDE-Entwicklergemeinde ziemlich baff. Und dann hatten wir mittlerweile einige Leute gewonnen, die noch mitentwickelt hatten. Hatten damals allerdings noch keine Korba-Technologie. Alles, was sie gemacht hatten, ging auf Shared Libraries. Und dann irgendwann kam uns die Idee, na gut, wir haben ja X11, Netzwerktransparenz, alles geht übers Internet. Und Korba schien uns damals der Standard zu sein, mit dem Open-Source-Software kommunizieren kann. So ist die Frage ist, warum? Die Open-Source-Gemeinde hat sich meistens etwas schwerer getan, komplett neue Standards zu entwickeln. Zu entwickeln schon, aber sich darauf einig zu werden. Und wenn man die Korba-Dokumentation ansieht, das sind eben solche Bände, die haben zusammen mehr geschrieben als Stephen King und Konsalek zusammen. Und die Idee war eben, dass man mit diesem freien Standard dann quer über die ganze Open-Source-Software eine gemeinsame Plattform hätte, um Applikationen miteinander reden lassen zu können. Das ist ja das, was Microsoft gut kann. Die Applikationen arbeiten so eng zusammen, manchmal eben zu eng, dann kommt es zum Gerichtsverfahren. Und Unix-Applikationen waren meistens so in ihrer eigenen schwarzen Box gefangen und haben mit anderen nicht geredet. Also da wollten wir irgendwas tun und haben dafür Korba benutzt. Ich habe auch letztes Jahr am Linux-Tag noch die Korba-Architektur vorgetragen. Das war allerdings auf die Dauer, hat es nicht so geklappt, wie wir wollten. Der erste wichtige Grund, warum das nicht geklappt hat, ist, Korba ist eben enorm groß. Wenn Sie mal sich so einen Orb anschauen, der wirklich Korba-kompatibel ist, dann haben Sie so ein Biest von 3,5 Megabyte oder größer. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, was macht schon 3,5 Megabyte bei einem modernen Rechner? Das könnten wir gerade noch so abzwacken. Und Leute schlugen mir vor, dann mach doch den Orb kleiner, mach irgendwas raus. Das habe ich auch getan, habe dann irgendwie auf 800 Kilobyte runtergebracht. Aber das hat überhaupt nichts geholfen. Denn die eigentliche Verschwendung kommt daher, dass die einzelnen Anwendungen ja Schnittstellen haben, die sie offerieren. Und für diese Schnittstellen generiert ein Tool automatisch Code. Und das, was dieses Tool da generiert, ist unheimlich groß. Das heißt, manchmal ist der Code für die Schnittstelle größer gewesen als der Code für die eigentliche Applikation. Und das ist ja ein Verhältnis, das eigentlich so nicht sein sollte. Und da haben wir mit Korba auch wenig dran drehen können. Das nächste ist, wo ist die Killer-Applikation? Bis heute fehlt noch irgendwie, außer KDE und GNOME, die es auch immer noch versuchen, wirklich die Anwendungen, wo man sagt, dafür muss ich Korba haben. Also wenn ich jetzt kein Korba hätte, könnte ich mit dieser ganz tollen Super-Applikation nicht sprechen. Aber die gibt es eben nicht. Und deshalb haben wir uns dann irgendwann gefragt, ob es wirklich sinnvoll ist, mit dieser Korba-Sache weiterzugehen. Das nächste war, wir konnten die einzelnen Komponenten in unterschiedlichen Prozessen laufen lassen. Das heißt, wenn sie wirklich trickreich waren, konnten sie K-Word hier in Deutschland laufen lassen, K-Spread konnten sie in Australien laufen lassen, aber trotzdem hatten sie in einem gemeinsamen Dokument zusammengearbeitet, das in einem Fenster erschien, auf ihrem Display meinetwegen in Amerika. Das ging. Nur irgendwie fragt man sich halt, wozu? Da gab es also Leute, die wollten Load-Balancing-Systeme machen und dann die einzelnen Komponenten per Load-Balancing über ihr Firmennetzwerk verteilen. Aber ehrlich gesagt war das eben nicht so toll. Und dann haben wir uns gesagt, okay, behalten wir das Design bei, das wir bis jetzt hatten. Die Komponententechnologie war eigentlich nicht schlecht. Aber lassen wir es sein, das in verschiedenen Prozessen laufen zu lassen. Sondern benutzen wieder diesen alten Approach mit den Shared Libraries. Muss allerdings sagen, wenn man sich auf Shared Libraries einlässt, hat man andere Probleme. Zum Beispiel, wenn Sie wie eine Shared Library wieder loswerden wollen, dieses Ding windet sich wie so ein Unkraut in Ihr Programm hinein. Und wenn Sie dann irgendwann sagen, diese Bibliothek, hinaus mit ihr, haben Sie garantiert noch irgendwelche Pointer rumhängen auf irgendwas in Ihrer rausgeladenen Bibliothek. Und wenn Sie dann darauf gehen, fliegt Ihnen die Sache um die Ohren. Also ganz problemlos ist es auch nicht. Aber, es spart enorm Speicherplatz. Es ist enorm viel schneller. Ich möchte Ihnen noch eine andere kleine Beispielrechnung machen. Sie wollten jede Komponente... Danke. Sie können, angenommen, Sie wollten jede Ihrer Komponenten im eigenen Prozess laufen lassen. Was macht so ein Prozess, wenn er startet? Er lädt ein Executable von der Festplatte, er fängt an zu linken, er fängt an, Relokationen zu betreiben und das braucht alles. Und wenn Sie mal messen, dann sagen Sie, ach so, 100 Millisekunden höchstens, ist ja lächerlich. Aber jetzt stellen Sie sich vor, eine Applikation besteht aus 10 Komponenten, 20 Komponenten und das multiplizieren Sie jetzt mal mit 100 Millisekunden und dann kommen Sie schon in den Sekundenbereich rein. Und wir alle wissen als Benutzer, wenn wir irgendwo draufklicken und es macht sich sofort blub und das Fenster kommt hoch, dann fangen wir an nervös zu werden, dann klicken wir das zweite Mal drauf, das Betriebssystem denkt sich, oh prima, nochmal starten, das Ganze nochmal, wir warten länger, wir klicken nochmal und irgendwann ist der virtuelle Speicher erschöpft. Also nicht ganz so optimal und deshalb sind wir jetzt eben mit diesen Shared Libraries viel schneller. Man hat zugegebenermaßen technische Probleme, es ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwelche Komponenten in esoterischen Sprachen schreiben könnte. Auch eine Komponente in Java zu schreiben, geht so ohne weiteres nicht, wenn Sie sie reinlinken wollen. Aber das sind Limitierungen, die wir in Kauf genommen haben, dafür, dass die Sache jetzt eben benutzbarer ist, schneller ist und weniger Speicher frisst. Über die Release-Dates habe ich schon was gesagt. Die erste Final wahrscheinlich im September, aber ich wollte nicht mein Haus drauf verwerten, obwohl ich keins besitze. So, was wird KFS 1.0 enthalten? Es wird also enthalten die Textverarbeitung, KVRT, eine ziemlich ausgereifte Tabellenkalkulation, das Präsentationsprogramm, das sehen Sie hier gerade, das kann wesentlich mehr als Sie sehen. Ich bin kein großer Grafiker und unser KDE-Grafikmensch sagt mir auch immer, ich würde zu wenig Farben und Bilder benutzen, also liegt an meinen mangelnden künstlerischen Fähigkeiten, das Programm kann mehr. Dann ein Formel-Editor, was ich immer gehasst habe, war wenn man sich komplexe Formeln zusammenhacken musste, zumal ich ja noch im wissenschaftlichen Bereich tätig bin. Und da haben wir mittlerweile einen, mit dem man ganz gut arbeiten kann, auch mit Cursorsteuerung und so. Kommt fast an den von Calyx ran, über das ich auch noch was sagen möchte. Dann haben wir einen Diagrammeditor, darf natürlich nicht fehlen, und ein Vektorzeichenprogramm, so ähnlich wie Corel. Wahrscheinlich nicht enthalten sein werden wird die Bildverarbeitung, K-Image-Shop und eine Datenbank. Wobei ich sagen muss, bei Datenbanken ist die Lage unter Linux etwas problematisch. Sie haben zwar tolle Datenbanken für Webanwendungen und all solche tollen Sachen. Aber wenn Sie einfach mal nur Ihre persönlichen Kontakte speichern wollen und vielleicht noch irgendwelche anderen kleinen Datenbänkchen aufmachen wollen, dann müssen Sie irgendwie so einen Datenbankprozess starten, einen User einrichten, Security-Rechte vergeben. Hey, man ist doch kein Datenbankadministrator, ich wollte nur meine Adressen verwalten. Und was da, denke ich, fehlt, ist ein kleiner Kern, ein freier Kern, mit dem man Datenbanken einfach implementieren kann, ohne da großartige Datenbank-Server-Prozesse zu machen. Also falls irgendjemand von Ihnen Ambitionen hat, sowas zu schreiben oder sowas kennt, ich wäre also begeistert, das einsetzen zu können. Das war zu weit. Dann gibt es natürlich noch KDE 2.0 Pakete, die sich hervorragend eignen, wenn Sie Office betreiben wollen. Das ist also unser Terminplaner, K-Organizer, der von einigen schon reg benutzt wird, eine integrierte Adressenverwaltung, das Mailprogramm K-Mail. Gibt es auch schon eine Portierung auf KDE 2.0, die soll angeblich noch wesentlich besser sein als die von 1.0, die hat also manchmal so kleine Problemchen. Der www-Browser werde ich nachher nochmal kurz zeigen, aber da möchte ich auch auf den Vortrag von Kalle Dallheimer zu KDE 2.0 verweisen. Also ganz hervorragende Sachen passiert, HTML 4.0, Cascading Style Sheets und all solche Sachen. Also wir sind in einigen Sachen mittlerweile besser als Netscape. Sie können ja diese Cascading Style Sheets Tests mal fahren, das werden Sie mit dem Conqueror Erlebnisse haben und mit dem Netscape, wenn Sie frustrierende Erlebnisse haben. Palm Pilot Anbindung gibt es natürlich. Wir haben mittlerweile auch eine Scripting-Möglichkeit, werde ich nachher nochmal näher darauf eingehen, wie Sie Ihre K-Office-Applikation steuern können. Wenn Sie wissenschaftliche Arbeiten schreiben wollen, richtig große Dokumente, dann sind Sie meiner Meinung nach mit einem What You See is What You Get Editor nicht wirklich gut bedient. Sei es nun K-Word oder MS-Word, die nehmen sich da in diesem Bezug nichts. Da möchte ich lieber auf Calyx verweisen. Das ist ein grafisches User-Frontend, das als Backend LaTeX benutzt. Aber für Sie sieht es aus wie eine normale Textverarbeitung, vielleicht ein Tick schwerer zu bedienen, aber die Einarbeitung lohnt sich garantiert. Und als Ende kommt eben ein LaTeX-Dokument raus und das ist eine bestechende Qualität. Also wenn Sie Seminararbeiten oder Doktorarbeiten, Diplomarbeiten schreiben müssen, dann möchte ich auf dieses Programm verweisen. Bei KDE 2.0 gibt es auch so Sachen wie einen Personal Web Server, also wenn Sie schnell irgendwie Dokumente mit Kollegen austauschen wollen, auch da kein Problem. So, jetzt möchte ich kurz mal die einzelnen Applikationen anreißen mit ihren Features. Will Sie aber nicht mit Feature-Listen langweilen. Wenn Sie das KDE 2.0 in Aktion sehen wollen, gucken Sie gerne beim KDE-Stand unten vorbei. Da haben wir mehrere Rechner, führen Ihnen das dann auch gerne vor. K-Word ist vornehmlich eine rahmenorientierte Textverarbeitung. Sie können damit auch ganz normal Briefe runterschreiben, aber auch zur kleinen Vereinszeitung taugt es. Sie können also zum Beispiel also einen kleinen Rahmen auf die erste Seite machen, den Artikel anreißen und auf Seite 3 wird der Artikel dann fortgeführt. Solche Sachen funktionieren, auch Textumfluss im Rahmen. Mehrspaltiger Textsatz und natürlich das Einbetten. Das heißt, wenn Sie irgendwie eine Tabelle brauchen, was davon rechnen wollen, dann haben wir nicht nochmal die Tabellenkalkulation neu erfunden für K-Word, sondern Sie betten einfach K-Spread ein, es erscheint und Sie merken eigentlich gar nicht groß, dass das eine andere Applikation ist. Rechtschreibkorrektur haben wir mit Icebell gemacht, haben wir natürlich nicht unsere eigene genommen, sondern das, was schon da und etabliert ist. Tabellen funktioniert, Serienbriefe haben wir jetzt gerade angefangen, es muss noch ein bisschen optimiert werden, aber das läuft auch. Variablen für Datum, Uhrzeit, was man so gerne in die Fußnoten und der Zeichen reinbastelt. Sie können auch mehrere Ansichten auf ein Dokument haben. Das ist eine ganz nette Sache, wenn Sie jetzt gerade im Dokument oben am Schreiben sind und fragen sich, huch, wie war das doch gleich unten, müssen Sie Ihre Position nicht verlassen, öffnen ein neues Fenster, gucken unten nach und können dann abwechselnd in beiden Fenstern irgendwie editieren. Das funktioniert aber mit fast allen K-Office-Anwendungen. Überall können Sie mehrere Ansichten auf ein dasselbe Dokument gleichzeitig haben. Dann haben wir noch einen K-Word Editor für die Dokumentstruktur. Wenn Sie also irgendwie mal Absätze umordnen wollen, dergleichen, das können Sie einfach mit Track and Drop machen. Formeln können Sie natürlich einfügen und Vorlagen definieren, was man oft braucht. Wenn man so einen Geschäftsbrief hat, dann möchte man nicht jedes Mal mit dem Layout neu anfangen, sondern eben eine Vorlage reinladen und weiter editieren. K-Spread, das ist das, womit eigentlich alles angefangen hat, ist eine Tabellenkalkulation. Lehnt sich von der Bedienung und Handhabung recht an Excel an. Also wenn Sie mit Excel Formeln editieren können, dann sollte es Ihnen mit K-Spread keine Schwierigkeiten bereiten. Funktionen sind aus Geometrie und Finanzen und dergleichen. Wobei, wenn Sie irgendwie Experte sind auf einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel Finanzberechnung oder so, wir sind also sehr interessiert, noch weitere Formeln einzubauen, denn wir können nicht alles und ich weiß auch nicht, wie die ganzen Funktionen zu verstehen sind bei Excel. Da muss manchmal eben ein Experte ran. Sie können eigene Funktionen nachreichen. Dazu gibt es eine Skriptsprache, K-Skript, weil ich näher drauf eingehen, insbesondere auf die Sicherheitsrisiken, die Sie natürlich haben, wenn Sie ein Skript einbinden. Konsolidierung funktioniert, das heißt, Sie haben zum Beispiel ein Dokument mit all Ihren Filialen, all Ihren Produkten, in dem steht, wie oft wurde das Produkt verkauft. Das haben Sie für jeden Monat einmal. Und jetzt wollen Sie wissen, okay, wie sieht es im Durchschnitt übers Jahr aus oder in der Summe übers Jahr? Und da können Sie einfach Konsolidierung machen und K-Spread berechnet Ihnen die konsolidierte Tabelle. Das geht mit wenigen Mausklicks. Sie können Notizen an Zellen hängen. Sie können auch Hyperlinks zwischen Zellen machen. Das gibt es, glaube ich, in der Excel nicht. Also wenn Sie irgendwie ein großes Dokument haben mit mehreren Tabellen, machen Sie einfach einen Hyperlink. Sie klicken drauf und springen an ein anderes Ende der Tabelle oder in eine andere Tabelle rein. Sie können in Combo-Boxen auswählen, wenn Sie zum Beispiel so Szenarien haben, was passiert, wenn ich mein Produkt $100 kostet, was passiert, wenn es $200 kostet, stecken Sie eine Combo-Box rein, können einfach durchklicken die einzelnen Szenarien. Einbetten funktioniert auch hier, Rechtschreibkorrektur, Formel-Editor, das gibt es bei Excel, glaube ich, so auch nicht. Sie können nicht nur Formeln eingeben, die ausgerechnet werden, sondern Sie können auch Formeln hinschreiben, die einfach nur schön aussehen. Das brauchen Sie insbesondere, wenn Sie vielleicht in der Physik arbeiten und wollen irgendwie so Auswertungsblätter machen, dann müssen Sie mal hinschreiben, wie die Formel eigentlich aussieht. Und da haben wir unseren Formel-Editor einfach integriert und das sieht ganz gut aus. Zeige ich nachher nochmal. CarPresenter, brauche ich jetzt, glaube ich, keine großen Vorträge zu halten, ist dieses Programm hier. Kann so ziemlich alles, was Sie von PowerPoint auch gewöhnt sind. Das heißt irgendwie geometrische Objekte mit Schatten, mit Farbverläufen, Radial, Gradienten, das funktioniert. Überblendeffekte, auch wenn ich hier keine drin habe, aber Sie können die einzelnen Elemente reinfliegen lassen, rausfliegen lassen, Vibe-Over-Effekte, also was auch immer Sie da wollen, das funktioniert eigentlich recht gut. Wichtig ist insbesondere auch, Sie können WWW-Präsentationen machen lassen. Habe ich mir als Sicherheit hier auch mitgenommen, man weiß ja nie, man hat sich über einen CarPresenter und im Zweifelsfalle können Sie Ihre Vorträge immer noch dann mit dem Webbrowser halten, wenn Sie die vorher als HTML exportiert haben. Ja, K-Formula, das ist unser Formel-Editor, möchte ich nun keine größeren Reden zu halten, aber ist wirklich ganz praktisch, einfacher als der zu bedienen von Microsoft und fast so gut wie der von Glücks. Der Illustrator ist so ein Zeichenprogramm, ähnlich wie CorelDRAW. Da können Sie mittlerweile auch so Sachen machen, wie Sie geben Text ein, dann irgendwelche Bézier-Kurven und jetzt sagen Sie, okay, jetzt layout mal den Text entlang der Bézier-Kurve. Auch solche Sachen sind drin, Splines, wie gesagt, Farbverläufe. Sie können auch Morphing machen, das heißt, Sie haben irgendwie so ein Rechteck hier und ein Rechteck da. Und wollen lauter Rechtecke auf den Pfad dazwischen generieren lassen. Auch solche Tricks funktionieren. Drehen, perspektivische Verzerrung, alles dabei. K-ImageShop ist unser Bildverarbeitungsprogramm. Das ist noch nicht ganz so alt wie der restliche K-Office-Kram und deshalb wird es noch nicht rauskommen mit 1.0. Unterstützt aber nette Sachen, so ähnlich wie der Name sagt ja schon, Photoshop. Mehrere Layer, Sie können Transparenzen drin haben, Einzelbildbeteile untereinander, übereinander schieben, Transparenzen werden natürlich mitberechnet, Zeichenoperationen mit ganz vielen Stiften und Brushes, die Künstler kennen sich ja besser aus als ich. Und insbesondere ist es in K-Office integriert. Und die Frage, die Sie sich jetzt vielleicht stellen wollen, ist, warum machen die das? Kennen die denn den GIMP nicht? Natürlich kennen wir den GIMP. GIMP ist ein ganz hervorragendes Programm. Und wir hatten sogar mal, oder mein T.S. Ettrich besser gesagt, eine KDE-Anbindung geschaffen. Also er hat es geschafft, den GIMP in einem KDE-Programm laufen zu lassen. Und wenn ich jetzt hier sage von religiös motivierten Fanatikern, ich möchte gleich feststellen, ich meine nicht Entwickler. Die Entwickler, sei es nun KDE, GTK, GIMP, GNOME und so weiter, verstehen sich eigentlich ziemlich hervorragend. Es gibt nur so irgendwelche Leute, die manchmal vergessen haben, ihre Pillen zu nehmen, sich stattdessen vor den Rechner setzen und wilde Flame Wars anzetteln. Das sind nicht die Leute, die programmieren. Das sind nicht die Leute, die irgendwas können. Die haben es einfach nur vor, den Leuten das Leben sauer zu machen. Und als wir eben angefangen hatten, den GIMP in KDE zu integrieren und vorgeschlagen hatten, dass man die Oberfläche des GIMPs so abstrahieren kann, dass man es einmal mit GTK und einmal mit KDE und einmal mit sonst was übersetzen kann, sind die eigentlich ziemlich ausgerastet und haben auf dem IRC Wörter losgelassen, die man erwachsenen Leuten nicht zugetraut hätte. Und deshalb haben wir das abgebrochen und machen jetzt unser eigenes Bildverarbeitungsprogramm. Ist ein bisschen schade, aber na gut, wir wollen uns auch nicht Ewigkeiten beschimpfen lassen. So, jetzt natürlich die Frage, wie sieht es mit den kommerziellen aus? Ich meine, Sie können ja draußen auf der Messe sehen, da steht Corel, bietet ihr WordPerfect-File, StarOffice möchte mittlerweile ihre Software ganz umsonst weggeben. Wozu brauchen wir dann noch CarOffice? Auch von StarOffice ist der Source-Code noch nicht verfügbar. Und wenn Sie sich mal anschauen, welche Plattformen mittlerweile unterstützt werden, von Linux, dann werden Sie feststellen, da ist nicht nur Intel, da gibt es PowerPC, da gibt es den Alpha, da gibt es den nächsten Titanium und weiß der Herrgott, was noch alles kommen mag, bis hinein in den Embedded-Bereich. Und dann nützt es Ihnen nichts, wenn Ihnen irgendein Hersteller ein Binary gibt. Das können Sie nicht für die neue Plattform übersetzen. Da brauchen Sie also zum einen den Source-Code. Dann können Sie da keine Erweiterungen machen. Also wenn Sie jetzt sagen, dieses Office-Paket gefällt mir ganz toll, aber ich möchte auch meine Komponente da reinstecken oder ein Plugin schreiben oder so. Da sind meistens keine Schnittstellen vorhanden, das können Sie also vergessen. Und wenn Sie CoOffice benutzen, ist kein Problem, alles liegt offen und Sie können da Erweiterungen reinbauen, Plugins reinbauen, kein Problem. Und natürlich kann man nie wissen, wann so eine Firma beschließt, Linux lohnt sich nicht mehr, unterstützen wir nicht mehr, das Management hat sich geändert und dann ist Schluss. Das ist natürlich immer eine Gefahr für die Open-Source-Gemeinde und deshalb denke ich, solange von einer anderen Office-Suite der Source-Code nicht da ist, ist das immer ein Problem. Dann sind die natürlich nicht genauso gut integriert in den Desktop. Werde ich nachher nochmal erzählen, wie man zum Beispiel CoOffice in den neuen Conqueror embedden kann. Das ist eine ganz feine Sache. Möchte allerdings nochmal sagen, wenn jetzt angenommen StarOffice käme raus und wollte die Sourcen freigeben, das wäre für uns überhaupt kein Grund aufzuhören. Denn wie gesagt, es geht nicht um Marktanteile oder irgendwas, es geht darum, dass wir Spaß dran haben, rauszufinden, wie schreibt man die Textverarbeitung, wie kriegt man es hin, dass das Bild nicht flackert, wenn man irgendwie die ganzen Paragraphen updatet und wie funktioniert der Update-Algorithmus in einer Tabellenkalkulation. Das ist eben das, was uns antreibt und deshalb werden wir garantiert nicht aufhören, völlig egal, was die anderen machen. Das ist uns eigentlich ziemlich schnuppe. Natürlich haben sie auch ein paar Vorteile. Natürlich haben sie mit den kommerziellen so ein paar Vorteile, also ein bisschen funktionsreicher sind die schon, die haben auch schon eine längere Zeit zum Programmieren als wir. Und dann natürlich das schlagende Argument, Importfilter. Die sind bei StarOffice zugegebenermaßen besser. Werde gleich zur Folie mit Importfiltern kommen. Und sie haben bis jetzt noch keinen kommerziellen Support für CoOffice. Aber wenn ich mir ansehe, wie der Supportmarkt für freie Software wächst, dann kann ich mir gut vorstellen, sobald das draußen ist, werden sie auch eine Firma finden, die ihnen dafür Support leistet. Da sehe ich also kein Problem. Kleine Übersicht über die Konkurrenz, kann man sich ja leisten. Also da gibt es zum einen natürlich StarOffice, die mittlerweile keine Lizenzgebühren mehr erheben. AppLexWare kennen vielleicht einige. WordPerfect können Sie unten in der Messe bewundern. Und dann gibt es natürlich noch das hervorragende Wine-Projekt. Damit können Sie mittlerweile ziemlich komplexe Office-Applikationen oder überhaupt Windows-Applikationen unter Linux laufen lassen. Sollten Sie sich definitiv mal anschauen. Aber Integration in den Desktop und die Arbeitsumgebung finden Sie halt da schon gar nicht so wie bei CoOffice. Jetzt Filter. Erst im positiven Teil. CoOffice hat eine ausgereifte Filterarchitektur. Da wir uns eh sicher waren, wir können nicht alle Filter auf einen Schlag liefern, haben wir eine Filterarchitektur, die es ihnen erlaubt, einfach neue Filterkomponenten aus dem Netz runterzuladen, auf ihrem KDE-System zu installieren und CoOffice findet sie das nächste Mal völlig automatisch. Ich möchte mal einen kleinen Exkurs zu machen, das ist eine der neuen KDE 2.0 Technologien. Sie installieren irgendwelche neuen Dateien, irgendwelche neuen Konfigurationsdateien, dann haben wir so einen Daemon, der läuft im Hintergrund und schaut die immer durch. Wenn er was Neues findet, liest er sie ein und steckt sie in seine interne Datenbank. Wichtig dabei ist, wenn diese Datenbank kaputt geht, macht nichts weiter. Denn wichtig sind immer die einzelnen Konfigurationsdateien. Bei Windows ist es so, wenn ihr die Datenbank abschmiert, dann haben sie verloren. Und bei KDE ist es so, wichtig sind die einzelnen Dateien immer noch. Nur aus Geschwindigkeitsgründen halten wir intern immer eine Datenbank im Speicher. Oder auf der Festplatte, die lagen natürlich aus. Die passenden Filter werden dann automatisch erkannt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt auf ein MS-Office-Dokument klicken, dann wird das CoOffice merken, dieses Format kenne ich nicht, wird unseren Trader fragen, kennst du einen Filter, der meine Schnittstelle versteht, der dieses Dokumentformat versteht und mein Dokumentformat ausspuckt. Er sucht dann, findet eventuell eins, der Filter wird gestartet, filtern hier das Dokument durch und Sie können es sehen. Das haben wir mittlerweile für einige einfache Formate, also bei CoSpread natürlich dieses Comma-Separated-Value. Damit können Sie auch einfache Tabellen aus Excel exportieren und in CoSpread hinein. CoWord kann natürlich ASCII und HTML. RTF ist wahrscheinlich, dass das funktioniert, denn dieses Format ist recht einfach zu verstehen vergleichsweise. CoPresenter macht einen HTML-Export, der ist schon richtig gut. Haben Sie eigentlich keine Verluste, fast besser als der von PowerPoint mittlerweile. Und CoIllustrator kann eben solche Sachen wie WMF, diese Vektorgrafiken und dergleichen reinladen. Und dann haben wir auch die experimentellen Office-Filter. Also die gibt es schon und sie tun auch schon irgendwas. Also für Word, Excel und PowerPoint. Allerdings kann man zurzeit noch nicht erwarten, dass wesentlich mehr rauskommt als der Text. Wenn Sie Glück haben, vielleicht nur irgendwie so Bold oder Italic, dass das noch mitkommt. Aber wesentlich mehr ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht da. Ich möchte aber noch eine Sache klarstellen. Man sagt dann sofort, okay, dieses Format ist irgendwie crappy und Microsoft hat das gemacht, nur um uns zu ärgern, damit kein anderer rankommt. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, Microsoft hat das gemacht, weil sie es einfach nicht besser verstanden haben. Haben wir also gerade von unseren Experten erklären lassen, wie man zum Beispiel eine Grafik in Excel einbettet oder ein Diagramm in Excel einbettet. Das ist ganz raffiniert. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben von Anno-Totemich irgendeine Tabellenkalkulation, die speichert Zellen. Eine Zelle nach der nächsten in die Datei. Und jetzt kommen Sie auf die Idee, Diagramm einbetten, wäre nicht schlecht. Aber wie passt das in mein Dateiformat? Ganz einfach. Sie schauen sich an, über welchen Zellen liegt denn meine Tabelle, mein Chart. Dann speichern Sie das Chart einzeln ab, hacken Sie lauter kleine Stücke und stecken ein kleines Stück in jede Zelle. Und das speichern Sie dann ab. Ist eine Idee. Muss man drauf kommen. Oder dann im Word-Format finden Sie Dinge, wie da gibt es Tabellen in diesem Format, die verweisen auf andere Tabellen. Und da haben sich clevere Leute gedacht, 4 Gigabyte groß ist doch keine Datei. Also könnte ich doch von diesem Zeiger noch irgendein oberstes Bit für was anderes abzweigen. Auf solche Ideen sind die gekommen, nur haben sie nicht immer ganz dokumentiert. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal so langsam uns rantasten, dass man so 50% oder 75% von dem Kram reinlesen kann. Aber es ist eine schwierige Arbeit. Unser Dateiformat stattdessen. Also vielleicht haben Sie einen Artikel in der X gelesen, XML überall, und das ist fast wahr. In KDE haben wir an sehr vielen Stellen XML eingesetzt. Ich werde später noch über die anderen Anwendungsgebiete berichten. Natürlich kann man XML nur Text abspeichern. Wenn Sie Bilder abspeichern wollen, macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt in diesem Fall natürlich JPEGs oder PNGs. Und was machen Sie jetzt, wenn Sie ein Dokument haben? Das besteht aus einem XML-Datei, einem Text und zwei eingebettete Bilder. Sie können das nicht in einer Datei zusammenwurschteln. Das verbietet Ihnen XML. Da hatten wir im letzten Jahr noch ein proprietäres Format. Nur irgendwo fragt man sich natürlich, was nutzt man dieses XML und dieses PNG und JPEG, was man lesen kann, wenn niemand das Kaufesformat versteht, mit dem Sie den ganzen Kram zusammenbacken. Da kam man eigentlich auf eine grandiose Idee. Warum nicht einfach mal TAR benutzen? TAR ist doch ein Format, mit dem Sie verschiedene Dateien in einer Datei zusammenfassen können. Also gesagt, getan, haben wir uns die TAR-Sachen angeschaut und können mittlerweile TAR-Files rausschreiben. Ich habe das hier unten mal angezeigt, wie eben mein Dokument, das ich hier vorführe, aussieht. Da haben Sie dieses main.docxml, das ist die eigentliche Präsentation. Document-Info-XML enthält Informationen über den Autor, den Titel, Erstellungsdatum und dergleichen Dinge. Und dann gibt es ein Unterverzeichnis Pictures und da sind eben die Bilder drin, die ich in der Präsentation drin habe. Wenn Sie sich mit XML ein bisschen auskennen, wissen Sie, so richtig große XML-Dokumente, die werden auch wahnsinnig groß, denn Sie haben überall wieder diese wiederholten Tags, das kostet natürlich viel Speicher, aber man hat durch die Intuition irgendwie, da werden Sachen dauernd wiederholt, da kann man doch optimieren. Und GZIP kann ganz hervorragend optimieren. Also solche Kompressionsfaktoren wie bei XML werden Sie mit GZIP sonst fast nie erleben. Also diese Dokumente schrumpfen auf fast nichts zusammen, das ist ganz hervorragend. So, warum nun XML? Jetzt könnte man sagen, okay, jeder macht XML und wir wollten Passwort-compliant sein. Eine Erklärung. Ist es aber nicht. Es ist einfach so, dass Programmierer natürlich faul sind und haben natürlich wenig Lust, dauernd irgendwelche neuen Parser zu entwickeln. Die sind ja auch alle wieder buggy und macht alles Arbeit. Und dann haben Sie, wenn Sie einen Parser haben, was generiert er Ihnen? Ein Parse-Tree. Und was haben Sie keine Lust, irgendwelche Parse-Trees 50.000 Mal zu implementieren? Und das ist der Grund, warum mit XML meiner Meinung nach eben so eine hervorragende Angelegenheit ist. Sie haben ein Format, das kann jeder schreiben, das versteht jeder, das kann jeder lesen. Sie haben Parser dafür, Sie müssen keinen schreiben. Und Sie haben dieses Document Object Model, das ersetzt Ihnen den Parse Tree. Das heißt, damit kommen Sie wesentlich schneller zum Ziel. Und das ist für uns der Grund, warum wir damit gehen. Wir haben eine DTD, die die einzelnen Formate, die wir verstehen, beschreiben können. Das heißt, Sie können die K-Office-XML-Dateien problemlos in anderen Programmen weiterverarbeiten. Das ist zum Beispiel besonders wichtig, wenn Sie die Dokumente, die Ihre Mitarbeiter eingegeben haben, in der Datenbank veröffentlichen wollen, oder Sie wollen Ihre persönlichen Dokumente irgendwie speichern, darüber indizieren lassen und später danach suchen. Ist kompliziert, wenn Sie ein proprietäres Format benutzen. Hier ist es kein Problem. Ein Skript, das nachts die Office-Dateien mit TAR entpackt, die einzelnen XML-Dateien raussucht, eine Datenbank einspeist, sollte kein allzu großes Problem sein. Außerdem ist es recht einfach, das fürs World Wide Web aufzubereiten. Sie nehmen zum Beispiel Cascading Style Sheets oder diese neue X-Style Sheets und damit können Sie eigentlich ohne große Änderungen ein XML-Dokument direkt im Webbrowser darstellen. So, Und jetzt zu Scripting. Also wir wollen ja nicht, also wir lieben zwar Linux, aber wir wollen nicht, dass es uns sagt, I love you. Eine Methode wäre einfach überhaupt keine Skripte in Dokumenten zuzulassen. Nur was machen Sie jetzt zum Beispiel mit Tabellenkalkulationen? Die müssen ja irgendwie rechnen. Und da haben wir uns also entschieden, wir nehmen zwar K-Skript, das lassen wir zu in Dokumenten, zurzeit allerdings nur in K-Spread, was wirklich nötig ist, aber es ist total kastriert. Dieses Ding kann fast nichts mehr. Es kann also nicht auf die Festplatte zugreifen, keine Netzwerkzugriffe ausführen. Also alles, was irgendwie problematisch wäre, ist nicht nur irgendwie durch eine Sicherheitsschranke disabled, was ich vorher gemacht hatte, sondern es ist einfach, der Code ist raus. Und das damit also nicht passieren kann. Das Einzige, was man noch tun kann, ist eine Endlosschleife im K-Skript zu produzieren. Da müssen Sie Applikationen abbrechen. Das ist das Schlimmste, was man Ihnen zurzeit noch antun kann. Jetzt die Steuerung von Office-Applikationen. Als wir früher noch das Corba hatten, okay, war keine Frage. Sie konnten von außen mit einem Skript Anweisungen an Ihre Office-Applikationen schicken. Jetzt haben wir ja diese Library-Angelegenheiten. Und da stellt sich die Frage, wie komme ich jetzt von außen an die Office-Applikation ran und automatisiere da einige Prozesse. Also ein Beispiel wäre, Sie wollten haben zum Beispiel eine Tabellenkalkulation offen mit Ihren aktuellen Börsendaten und wollen ein Skript laufen lassen, das aus dem Internet die aktuellen Daten zieht und in Ihr Portfolio einspeichert und Sie sehen immer, wie viel Sie gerade wert sind. Dafür haben wir DCOP, das heißt eine Entwicklung von Matthias Ettrich. Ich möchte auf den Talk verweisen, morgen um 4 Uhr von Matthias zu diesem Thema. DCOP steht für Desktop Communication Protocol oder auch für den Desktop COP. Das kommt daher, dass dieses Programm auf KDE so eine Art wie so ein Polizist auf einer Verkehrsinsel arbeitet. Sie haben also eine Topologie, alle Klienten sind angeschlossen an diesen einzelnen Polizisten und wollen miteinander kommunizieren. Und dann schicken die ihre Botschaften an diesen DCOP-Demon und der reicht ihn einfach an den nächsten weiter und steht also immer in der Mitte. Damit kann man wunderbare Sachen machen, zum Beispiel Broadcast. Wenn wir mit dem File Manager irgendwie ein Verzeichnis verändern, dann wollen wir, dass es woanders abgedatet wird, ganz automatisch. Und dann verschicken wir einfach per Broadcast an alle Applikationen, die es interessiert, so eine Information. Hier hat sich was geändert. Wenn du willst, kannst du ja mal deinen Screen updaten. Sicherheitsaspekte sind ganz wichtig. Corba, wenn Sie einmal die Sicherheitsspezifikation lesen, ist zwar nicht ganz so dick wie ein Stephen King, aber mindestens wie 5 Kunsalix, also irgendwie so. Und dieses Ding ist reichlich schwer zu verstehen. Und noch schwerer zu verstehen für die User ist, warum Sie jetzt 2 Sicherheitskonzepte haben. Warum muss ich irgendwie ein Sicherheitskonzept für Corba haben? Und dann habe ich noch ein Sicherheitskonzept auf meinen X11-Server. Und da haben wir gesagt, das wird vereinheitlicht, der Einfachheit halb Bilder, wegen der Einfachheit. Und wenn Sie auf den Desktop zugreifen können per X11, dürfen Sie auch auf die Applikationen zugreifen mit DCOP. Damit haben Sie ein Sicherheitsmodell für den ganzen Desktop und das macht die Sache wesentlich, wesentlich angenehmer. Nochmal was zur Speicherplatzkonsum erzählen. Ich habe ja gesagt, der Corba-Demon, die wir laufen hatten, war so 3 Megabyte. Abgespeckt hatte ich ihn bis 800 Kilobyte. DCOP ist irgendwie in der Größenordnung so 50 Kilobyte. Also deutlicher Unterschied. Und das, was generiert wird, der generierte Code, ist wesentlich, wesentlich kleiner. Die ganze Sache ist sogar so simpel gehalten, dass Sie problemlos ohne generierten Code mit diesen DCOP-Demon sprechen können. Das ist also eine ganz einfache Geschichte. Benutzt Standardtechnologien, vielleicht kennen einige von Ihnen libice, das ist die Inter-Client Exchange Library von X11. Und die benutzen wir zu kommunizieren. Das heißt, wir haben nicht wieder irgendwas 5. proprietäre Format erfunden, sondern uns so weit wie irgendwie möglich an das X11-System gehalten. Die DCOP-Anbindung gibt es für K-Script. Das ist eine ganz nette Angelegenheit, wenn Sie Ihre Tabellen skripten wollen oder K-Word skripten wollen, K-Presenter, dann schreiben Sie einfach so ein kleines Programm und müssen nichts inkludieren. Es gibt keine Probleme, irgendwie Name-Server finden oder Interface-Repositories oder Include-Files. Alles nicht nötig, das funktioniert alles ganz automatisch. Sie schreiben einfach wie hinter Visual Basic, möchte ich fast sagen, die Sachen so einfach. Und das, denke ich, ist auch ein Problem mit Corba gewesen. Wo sind die Corba-Anbindungen gewesen für Python, für Tickle, für Perl? Es gab sie, okay, aber sie waren entweder als esoterisches Paket, ist nie in den Kern eingeflossen. Und ich denke, DCOP ist so einfach, dass da mehr Erfolg besteht. Wir haben vorhin gerade so ein Treffen auf dem Gang gehabt, demnächst wird es Bash-Kommandos geben, da können Sie auf der Kommandozeile DCOP-Kommandos absetzen, Ihre Applikation von der Kommandozeile aus skripten, wenn sie Ihnen danach sein sollte. Vielleicht haben einige von Ihnen noch von XML-RPC gehört. Das ist Remote Procedure Calls mit XML. Was macht man da einfach? Sie machen eine HTTP-Connection auf, schieben ein XML-Dokument drüber, das die Aufrufparameter beschreibt und kriegen zurück wieder ein XML-Dokument. Einfache Sache, lässt sich mit Bordmitteln mit fast jeder Sprache beherrschen. Wir haben Beispiele in KDE dabei, wo das mit Python funktioniert. Einer hat sogar sich den Hammer gegeben und hat das mit reinen Bash-Kommandos hinbekommen. Ziemlich beeindruckend. Ja, So, gut, das war zum Scripting. Jetzt möchte ich nochmal so auf ein paar andere nette XML-Geschichten eingehen. Zum Beispiel den Aufbau von Menü und Toolbars. Normalerweise programmiert man das irgendwie rein, so füge hier einen Toolbutton ein und hier füge das Menü ein. Das ist hässlich, denn erstens ist eine Menge Code für den Entwickler und zweitens ist das statisch. Denn User wollen mittlerweile ja einfach ihre User-Interface umordnen, so Buttons rein und neue Toolbars erstellen und das Menü umordnen. Und den ersten Schritt, den wir getan haben, ist, wir haben die Struktur, aber nur die Struktur der Toolbars und Menübars beschrieben in einem XML-Dokument. Also Sie können hier sehen, Carpart UI, das ist jetzt hier aus dem Cashpad rausgenommen, da ist eine Menübar definiert mit einem Menü namens Edit und da sind Aktionen drin. Und Aktionen ist eben das wichtige Wort, diese Action-Konzepte. Da steht nur der Name, Undo Redo. Da steht nichts, wie das aussehen soll, nichts, wie das funktionieren soll. Also wenn jemand erzählt, mit XML kann man richtig programmieren oder so, das halte ich für einen Unsinn. Aber es ist gut, um eine Struktur anzuzeigen. Da haben wir noch einen Separator und weitere Aktionen. Und was macht denn so eine KDE-Applikation, wenn sie startet? Sie liest dieses ein und kopiert einfach dementsprechend die einzelnen Aktionen untereinander, nebeneinander, wie sie sich das gewünscht haben. Und da bietet es sich natürlich an, das lässt sich einfach ändern. Und hier habe ich Ihnen mal so ein Screenshot mitgebracht, wie das aussehen kann. Das ist dieses KXML-GUI. Haben Sie auf der linken Seite die verfügbaren Aktionen. Auf der rechten Seite haben Sie die Aktionen, die Sie mittlerweile in Ihr Toolbar reingebracht haben. Oben können Sie die einzelnen Toolbars auswählen. Sie können auch wählen, ob der Text drunter angezeigt wird, wie groß Ihre Icons sein sollen. Da gibt es per KDE 2.0 verschiedene Größen, von den ganz kleinen bis zu 32x32. Und damit können Sie ganz einfach Ihr User-Interface konfigurieren. Dann Netzwerkintegration hat KDE 1.0 ja schon immer gehabt, aber wir haben es für KDE 2.0 nochmal komplett neu geschrieben. Wer es auch im Talk von Kalle Dallheimer bestimmt noch mehr dazu erfahren. CarOffice kann ebenfalls aus dem Netzwerk Dateien laden und kann sie auch dafür zurückspeichern. Und das Schöne ist, wir müssen den Code nie duplizieren. Der liegt einmal als Komponente in KDE vor und kann dann von allen Applikationen, die es unterstützen, genutzt werden. Und zurzeit haben wir schon einige Protokolle installiert. FTP, HTTP, File. Sie können auch in gezippte Dateien reinschauen. Das heißt, wenn diese Architektur sieht, oh, die Datei ist gezippt, dann wird erstmal unzipped drüber laufen lassen und dann versuche ich herauszufinden, was das wirklich für eine Datei ist. Wenn ich es an der Endung erkenne, prima. Ansonsten schauen wir uns die ersten Bytes an und schauen sich mal die ersten Bytes von so Standard-Datenformaten wie JPEG oder PNG oder sowas an. Dann stellen Sie fest, da sind ganz markante Strings am Anfang, die Sie da finden. Und nach denen suchen wir und versuchen dann zu erkennen, was ist das eigentlich, was wir hier gerade laden. In Tar-Files können Sie ganz problemlos reinsurfen. SMB, das dürfte viele Leute interessieren, dass man die Windows-Shares mittlerweile ganz einfach mit KDE 2.0 anwählen kann. Ist vielleicht noch so ein bisschen Entwicklung, aber ich denke, bis wir das rausbringen, ist das überhaupt kein Problem mehr. Und für unseren Browser kann man mittlerweile auch mit NNTP, POP3, IMAP, also alles, was irgendwie ein Protokoll ist, lässt sich mittlerweile browsen. Die Leute sind da ziemlich erfindungsreich. Ja, dann habe ich ja gesagt über die Integration von CarOffice in das restliche KDE. Dieser Conqueror ist der komplett neu geschriebene Browser von KDE mit diesen erwähnten HTML 4.0, Cascading Style Sheets, Java, JavaScript-Angelegenheiten und er ist insbesondere äußerst komponentenbasiert. Alles, was Sie sehen in diesem Browser, ist irgendwie eine Komponente. Sei es nur eine HTML-Ansicht, eine Icon-Ansicht, eine Tree-View-Ansicht auf Ihre Daten, das ist eine Komponente. Da liegt es nah, warum nicht eine CarOffice-Komponente rein? Und in der Tat, Sie können in diesem Dateimanager völlig problemlos auf ein CarOffice-Dokument gehen und wenn Sie wollen, dass es nur, wenn Sie es nur anzeigen wollen, dann wird es direkt im File Manager erscheinen. Genauso wie ein Bild oder ein Text oder ein Verzeichnis. Werden Sie also eine seamless Integration von dem Desktop und dem CarOffice haben. Auf dem Rechner kann ich Sie jetzt leider nicht vorführen, weil wir da vorhin noch dran gehackt haben, aber unten im KDE-Stand funktioniert es prima, da können Sie es dann live bewundern. Ich habe es hier mal als Screenshot mitgebracht, vielleicht glauben Sie mir auch davon schon. Das ist eben der neue File Manager da oben an der Toolbar, können Sie es erkennen. Links die Verzeichnishierarchie und hier in der Mitte habe ich eben den CarPresenter laufen mit meiner Präsentation drin. Und so sieht das dann aus. Dann möchte ich nochmal auf mit Hey Sprache, do you snacker? Auf das KDE-Übersetzungsteam hinweisen, die so ganz hervorragende Arbeit leisten und auch in alle möglichen Dialekte übersetzen. Ich glaube, das Einzige, was mittlerweile nicht mehr geklappt hat, ist Esperanto und Klingonisch oder so. Und die übliche Geschichte ist, wenn Sie nur so ein kleines Volk sind, zum Beispiel die Isländer haben mal Microsoft eine Anfrage gestellt, für ihre Firmen Software zu haben und sie wollten es auch übersetzt haben. Da hat irgendwie so ein Microsoft-Mensch mal sehr schnell in Tücher Welt einmal nachgeschlagen, festgestellt, dass es viel zu wenige von denen gibt und beschlossen, dass es nicht lohnt. Und das ist hier eben nicht der Fall. Wir brauchen, um das ganze KDE zu übersetzen, wenn sie wirklich motiviert sind, ein paar Leute, so eine Handvoll langt schon, und wenn sie die Arbeit ein bisschen verteilen wollen, vielleicht so ein Dutzend, aber das sollte kein Problem sein. Sie müssen dafür auch kein Programmierer sein. Die haben es extra also so gehandhabt, dass die Übersetzung völlig unabhängig von der Programmierung erfolgt. Die kommen sich also gar nicht ins Gehege und es ist auch selten, dass Leute, die übersetzen können, dann eben auch gut programmieren können. Das ist also nicht nötig. Wichtig ist auch, dass wir nur ein Binary installieren. Microsoft verkauft als tolles neues Feature, wenn sie jetzt nur ein Binary haben und die einzelnen Sprachpakete dazu. Das gab es bei uns schon seit KDE 1.0. Es gibt ein Binary, das dürfte Systemadministratoren ziemlich glücklich machen, auch ein Config-File und dazu dann die Übersetzungsdateien. Und das spart Platz auf der Festplatte und macht die Arbeit einfacher. Dann die K-Office-Komponenten. Was hat man nur von diesen Komponenten? Nun, Sie können sie einfach weiterverwenden. Also wenn Ihnen zum Beispiel Ihr Chef sagt, schreiben Sie mal irgendwie eine Applikation, mit der wir unseren Report-Generator machen können. Das soll also aus dem Web irgendwelche Informationen rausgesaugt werden. Ein Textdokument soll schon mal prototypisch erzeugt werden und irgend so ein Consultant schreibt noch so ein paar salbungsvolle Worte da rein. Ist nicht ganz einfach, wenn Sie die Textverarbeitung jetzt von selbst beginnen müssen. Aber die einzelnen Office-Teile liegen als Komponenten vor. Die können Sie ganz problemlos in Ihren eigenen Programm einbetten und verwenden. Und das dürfte einigen viel Arbeit bei der Entwicklung abnehmen. Ich habe hier ein kleines Beispiel, und zwar unsere KO-Shell. Einige Leute kennen sicherlich von StarOffice diese integrierte Umgebung. Das heißt, Sie haben nicht für jedes Dokument, das Sie öffnen, ein neues Fenster, sondern ein großes Fenster, in dem alles abläuft. Und sowas haben wir auch geschrieben für KO-Office. Und das Ganze ist mit weniger als 1000 Zeilen Code abgegangen. Und das ist schon ziemlich wenig für sowas. Ich habe hier einen Screenshot vorbereitet. Da sehen Sie hier ganz links diese Bar, wo Kvert, Kspread und dergleichen aufgelistet sind. Da haben Sie, einen Laserpointer holen. Ach, funktioniert sogar, wow. Hier. Sieht Star Wars mäßig aus. Hier können Sie eben die einzelnen Komponenten anwählen. Hier unten, das soll eigentlich Documents heißen, da können Sie dann zwischen Ihren einzelnen Dokumenten hin und her wechseln. Und diese ganzen Toolbars hier oben, also das, was alles nach Kspread aussieht hier, ändert sich alles komplett, wenn Sie auf Kvert klicken. Also wenn Sie jetzt ein Kvert-Dokument haben, verschwinden all diese Toolbars hier, diese auch, und erscheint hier das Kvert-Dokument. Jetzt nochmal einige kleine Sachen. Also Sie sehen hier natürlich, Formatierung ist in Kspread kein Problem. Dollarzeichen davor oder D-Mark, Dollarzeichen dahinter, D-Mark davor. Auch uns Punkt und Komma kümmern wir uns. Hier unten ist der erwähnte Formel-Editor, auch wenn es fast rausgescrollt ist. Hier sehen Sie so ein Integral. Das ist also das, was ich vorhin erzählt habe. Und das hier ist die Toolbar für den Formel-Editor. So. Ich habe vorgehabt, eigentlich erst eine Stunde zu reden. Ich glaube, mir jetzt auch fast gelungen. Bin gern bereit, das noch Fragen zu beantworten. So, irgendwelche? Ja? Okay, also für die, die es nicht gehört haben, die Frage war, wie stabil ist das Dateiformat und kann man jetzt schon damit arbeiten? Ich denke, die Stabilität des Dateiformats sollte nicht das große Problem sein. Ich empfehle Ihnen aber noch nicht, jetzt damit zu arbeiten. Also es sind noch einige Bugs drin, die sind ziemlich hässlich. Man muss wissen, wo man draufklicken kann, soll in einigen Gelegenheiten. Und deshalb empfehle ich noch nicht, die Beta 2, die Sie vom Netz laden können, für den produktiven Einsatz zu benutzen. Wenn Sie es benutzen wollen und Sie sind etwas risikobereit, dann warten Sie, bis die Beta 3 draußen ist, nach unserem Hacker-Treffen. Also dann kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, da ändert sich nicht mehr viel. Aber im jetzigen Zustand würde ich noch nicht dazu raten, es wirklich produktiv einzusetzen. Ja, bitte. Da muss man sagen, K-Office und KDE 2.0 sind Unicode-basiert. Das ist schon mal das Wichtigste, um solche esoterische Sprachen in den Griff zu bekommen. Was wir noch nicht haben in K-Office ist, dass Sie irgendwie von rechts nach links schreiben können. Denn wäre es jetzt einfach so gewesen, dass wir das nur umdrehen müssen und man schreibt in unterschiedliche Richtungen, das hätten wir gerade auch hinbekommen. Aber wenn Sie sich damit auskennen, werden Sie feststellen, Sie schreiben von rechts nach links bis eine Zahl kommt. Das schreiben sie von links nach rechts, weil die Zahlen schreibt man wie gewohnt. Und dann geht es in die andere Richtung weiter. Zumindest der Webbrowser von KDE 2.0, der kann das schon. Also der hat BD-Support, der Last-Knoll hat da ganz tolle Arbeit geleistet, aber KOffice kann zwar Unicode darstellen, aber nur, wenn es auch eben von links nach rechts geschrieben wird. Ja? Bitte? Ach, dieses XML-Format meinen Sie? Ja, also die Frage war, ob wir Support für das Vektorformat haben, das vom Web-Web-Konsortium verabschiedet wird. Nein, zurzeit noch nicht, aber wir sind sehr daran interessiert, denn unser eigenes Format würden wir gerne aufgeben, wenn wir dafür dieses freie Format nutzen könnten. Allerdings in 1.0 ist es noch nicht drin, denn es ist Feature Freeze, aber wir sind sicher, sobald die ersten anderen Anwendungen mit erscheinen, werden wir auch damit rauskommen, weil es eigentlich ein ganz nettes Format, aber jetzt leider noch nicht. Ja? Okay, die Frage war, wie es mit Einlesen und Ausgeben von PDF-Dokumenten aussieht. Einlesen haben wir noch nicht gemacht, wobei ich gar nicht genau mich mit PDF so genau auskenne, wie es funktioniert. Den Text kann man zumindest rauskriegen. Wenn Sie PDF-Dokumente generieren wollen, Sie drucken einfach und beim Drucken können Sie sagen, ich möchte eine Datei drucken. Und dann generieren wir immer PostScript. Und dann können Sie mit den ganz normalen PostScript-to-PDF-Convertern sich ein PDF-Dokument erzeugen lassen. Ja, also jetzt würde ich sagen, wäre durchaus zu überlegen, dass wir eben noch so in den Druckdialog reinbauen, ob man mit PDF direkt generieren soll oder PS. Ist eine gute Idee, werde ich mal bei den Entwicklern anschlagen. Doch, hört sich gut an, ja. Aber ist noch nicht drin. Ja, bitte? Der Newsreader ist in der Tat nicht so der Hammer. Gebe ich gerne zu. KMail ist vor allem wesentlich besser geworden. Das war uns erstmal wichtig, denn wer KMail 1 benutzt hat, weiß, es kann unter Umständen mal passieren, dass eine Mail verloren gegangen ist. Das passiert mit KMail 2 nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Wobei, ich habe das Programm noch nicht so intensiv getestet. Am besten gehen Sie mal KDE 2.0 Stand runter, lassen Sie es erklären. Kann ich Ihnen leider nicht so genau Auskunft geben. Tut mir leid. Ja. PostScript einlesen ist so eine Sache, denn im PostScript finden Sie ja nicht den Text in einer gewissen Reihenfolge, sondern der ist eben beschrieben, wo Text erscheinen soll auf dem Bildschirm und daraus muss man sich automatisch einen Reim machen, in welcher, wie jetzt die Wörter hintereinander zu setzen sind. Und deshalb sehe ich nicht, dass wir das in 1.0 oder 1.1 schon gebacken kriegen, es sei denn, irgendjemand liefert ein Tool mit, wo man PostScript reinsteckt und es kommt irgendwie ein formatierter Text raus. Wenn wir sowas hätten, können wir einen Filter schreiben, kein Problem mit der Filterarchitektur. Ja? EPS-Grafiken. Ja, aber ich weiß nicht, wie das Postgres-technisch funktioniert, Vektorgrafiken, die aus anderen Paketen gedreht werden, als einfaches Beispiel, zum Beispiel Knoblauch, kann wunderbare Bildchen in EPS geben. Ja, okay. Also die Frage ist, inwiefern man encapsulated Postgres-Bilder einbinden kann. Zurzeit machen wir das durch einen ekligen Trick, wir rendern den Kram. Und es ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dass man irgendwie vorher das Vektorformat auf 300 dpi rendert und dann anzeigt. Unser kleines Problem ist zurzeit noch, dass unsere Printerarchitektur nicht in der Lage ist, encapsulated PostScript zu schlucken. Da kann ich zwar sagen, Zeichen, Linien, Bilder oder irgend sowas, aber ich kann nicht encapsulated PostScript reindrucken. Da sind wir aber schon seit, glaube ich, ein Dreivierteljahr am Baggern, damit wir das irgendwie reinkriegen in den Code. Also das kommt garantiert, weil das brauche ich selbst. Ist aber noch nicht drin. Bitte?
Microsoft Software oder zumindest Word-kompatible Software, Und ja, wie kann ich da ein Datenformat finden, wo ich eben von Linux-Rechnern, die wir, oder KDE-Rechnern, die wir haben möchten, sauber austauschen kann, ohne jetzt immer wieder einmal zu konvertieren von Word in XML, dann wieder zurückkonvertieren in XML, in Word, wenn
ja, ja.
Also das Dokument schaut nicht sehr lang gut aus.
Also darf es ganz mittlerweile so gut, dass die Makroviren, die sie reinstecken, die werden zwar nicht ausgeführt, aber sie können werden damit rausgeschrieben. Also die sind da eigentlich mittlerweile ziemlich weit. Wenn Sie so Cross-Plattform arbeiten und wollen nichts verlieren Informationen, dann muss man sich etwas beschränken. Zum Beispiel RTF ist ein Format, mit dem man sicherlich austauschen können. Bei Tabellenkalkulation ist es etwas problematischer, weil die unterschiedliche Formeln halt verstehen oder Funktionen. Also zurzeit kann ich Ihnen nur empfehlen, versuchen Sie es mal mit StarOffice, die können wirklich sehr gut lesen. Auf macOS gibt es sie aber glaube ich nicht, da müssen Sie halt Linux auf PowerPCs installieren.
Schon, aber Sie haben es sehr schön angesprochen, wie lange
ist das? Ja, sicher. Aber eine Konvertieren zwischen Dokumentformaten, ohne dass Sie Verluste dabei haben, kann ich Ihnen zurzeit nicht geben. Ich kann es Ihnen auch nicht bis 1.0 versprechen. Also so weit wird es nicht sein. Ja. RTF ist sicherlich eine gute Möglichkeit, wie Sie recht weit kommen. Das ist richtig, ja. Bitte? Ein Style-Konzept, ja. Also die Frage ist, ob Kvert ein Style-Konzept hat. Ja, Sie können verschiedene Paragraphen-Layouts formatieren, da können Sie auch eigene Vorlagen mit eigenen Paragraphen-Layouts haben und stellen einfach nur die Paragraphen-Layouts ein, das formatiert dann automatisch. Also Sie müssen nicht selbst am Font drehen und dergleichen. Ja, hier kommt schon gleich der Rausschmeißer. Eine Frage vielleicht noch. Im KFS selbst ist kein HTML-Editor eingebaut, aber ich weiß, dass eine Gruppe Norweger und auch noch andere heftig daran arbeiten, an unserem ganz hervorragenden KTML-Widget in KDE 2 einen Editor draus zu bauen. Das heißt, da werden Sie wahrscheinlich viel Erfolg demnächst haben. Wann das rauskommen wird, ob schon mit 2.0, weiß ich nicht. Aber da wird dran gebaut und es geht ziemlich gut voran. Also da besteht Hoffnung, wenn auch vielleicht nicht bis September, aber vielleicht dieses Jahr. Bitte? Haben wir noch nicht drin. Also gedrehte Rahmen sollte kein großes Problem sein, weil unsere Print-Architektur einfach drehen kann. Da muss man nicht groß drum kümmern. Ich hatte auch schon mal eine Office-Version am Laufen, die konnte Tabellen zum Beispiel einbetten, drehen, perspektivisch verzerren und das Ding war sogar noch durchsichtig. Also das können wir leisten. Das ist zurzeit rauskommentiert, weil der Code ist ziemlich komplex. Aber solche Sachen kriegen wir rein. Dann nehmen Sie einfach Bettenrahmen ein, drehen den, können sogar durchsichtig machen. Solche Sachen sind also von der Technologie her möglich. Wenn Sie jetzt so Sachen wie Kerning ansprechen, zum Beispiel Sie haben so ein T und wollen ein O drunter schieben, das machen wir noch nicht, wird in der 1.0 Release noch nicht drin sein. Bitte?
Ganz kurz, was sind denn die Mindestsystemanforderungen für KDE 2?
Das ist jetzt hier ein Notebook mit, ich weiß gar nicht, wie groß der Prozessor ist, 64 Megabyte. Also unter 64 Megabyte würde ich sagen, ist es nicht so der Hit. Aber mit 64 lässt sich gut leben und Sie brauchen auch keinen Pentium 3 dafür, also ein P2. Oder auch ein gut ausgebildeter P1 dürfte sogar noch langen dafür. Ist wesentlich besser geworden, seit wir eben das Korba nicht mehr drin haben. Ja, bitte. Mit Kvert Dokumente zu generieren. Also ich meine jetzt in der Fernsteuerung. Ja, klar. Also noch ist der DCOP-Support nicht ganz fertiggestellt, aber klar, Sie können dann Kvert starten mit einem leeren Dokument und können dann sagen, füge Überschrift ein, füge hier Text ein und lauter solche Sachen können Sie dann automatisieren. Können wie in der Slideshow Text generieren lassen. Ja? Können Sie bitte lauter sprechen? Exportfilter ist noch nicht ganz so weit fortgeschritten, aber ja, die Filterarchitektur gilt genauso für Import wie Export. Das heißt, sobald der Filter fertig ist, installieren Sie den, dann wählen Sie in der Combo-Box beim Speichern aus, welches Format Sie haben wollen und die Filterarchitektur konvertiert Sie automatisch in das Format rein, das Sie ausgewählt haben. Bitte. Die XSL-Formatting-Objects sind ja nicht geeignet, um eine Dokumentenstruktur zu erfassen. Also Sie müssen ja überlegen, das Kvert-Dokument enthält ja Struktur. Also zum Beispiel Überschriften, darunter gibt es Paragraphen. Die Formatting-Objects, die vom WWW verabschiedet worden sind, sagen hier nur was aus, wo irgendwas dargestellt werden soll. Sozusagen vergleichbar zu PostScript. Was Sie machen können, Sie machen ein XSLT-Skript, also X Stylesheet Language Translation Script, das Ihnen das Covert-Format umwandelt in diese Formatting Objects. Das können Sie machen, ja. So, sehe ich keinen Arm mehr, dann würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, auch ich danke nochmal ganz herzlich für den aufschlussreichen Vortrag. Es ist immer gut, mal zu wissen, was es wieder Neues gibt. Und ich denke mal, es ist sehr schön gewesen, dass wir den Vortrag hier hatten, aber noch viel schöner ist es, dass wir überhaupt eben die Möglichkeit haben, auch ein solches Projekt überhaupt vorzufinden und nutzen zu können. Und da bin ich froh, dass wir entsprechende Leute auch hier hatten. Und vielleicht gehen Sie mal bei den entsprechenden Projekten in unserem Open Source und Free Software